SRF 1. SRF 1 Forum.
65, das ist für diese Stunde die magische Zahl. 65. Vor 65 Jahren ist die AHV in der Schweiz eingeführt worden, nach Abstimmungen, nach Kampagnen, nach einem Hickhack im National- und Ständerat. Aber das Volk hat beschlossen, die AHV zu wollen und hat sie bekommen. Am 1. Januar 1948 ist die Alters- und Hinterlassenenversicherung in Kraft getreten. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken, sie ist selbstverständlich geworden. Und da kommt jetzt wieder die Zahl 65 ins Spiel. Mit 65 gehen ja die Männer in Rente, die Frauen mit 64. Und wenn es nach dem Bundesrat Alain Berset geht, sollen auch die Frauen mit erst 65 pensioniert werden. Und das gibt's Reden. Und genau das machen wir heute Abend im Forum, hier bei SRF 1, mit dem Titel 65 Jahre die AV im Rentenalter. Christine Hubacher, Gäste.
Es sind zwei Gäste von drei Gästen fangen an. Ein Gast ist noch im Verkehr bleiben stecken, aber wird in den nächsten Minuten da auftauchen. Niemand von diesen Gästen ist bereits im Rentenalter, aber alle drei machen sich Gedanken zur AHV überhaupt und zum Rentenalter der Frauen. Marianne Zambotti-Hauser sitzt da. Sie ist für Marketing und Verkauf zuständig in einer Sanitärfirma. Frau Zambotti ist 45 und arbeitet 80%. Was sagt ihr, Frau Zambotti, zum Rentenalter für Frauen mit 65?
Ich denke, das wird Realität.
Das wird Realität. Machen Sie eine Prognose?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der nächsten Revision dass das Thema wird sein und dass es unter Umständen auch durchkommt. Weil wenn man rein rechnerisch mal anschaut, wie lange das wir nachher noch leben, dann sehe ich das durchaus in der Möglichkeit, dass wir mit 65 pensioniert werden, wir Frauen, in der nächsten Zukunft.
Und findet ihr das gut oder nicht gut?
Für mich ist es ganz klar ein Fakt, den man muss berücksichtigen muss. Und ich finde es gut, ja. In dem Sinn, dass ich sage, es ist eine Gleichstellungsfrage gegenüber den Männern und gegenüber auch der nächsten Generation.
Von Berufswegen mit der AHV beschäftigt sich auch der Martin Lengwiller. Er ist spezialisiert auf die Geschichte der Sozialversicherungen und lehrt an der Uni Basel. Herr Lengwiller, das Rentenalter der Frauen, ist das bei der Einführung der AHV auch schon so umstritten gewesen wie heute?
Es war nicht so umstritten gewesen, es war aber anders gewesen als heute. Man hat Ehefrauen, also Frauen in der Ehe, durchaus früher pensioniert, mit 60 schon. Man hat aber Frauen, die erwerbstätig sind, das genau gleiche Rentenalter zubilligt wie Männer, also auch 65. Und hat dann erst in den 50er und 60er Jahren, sozusagen unter dem Zeichen von traditionellen Geschlechtermodellen, der Frauen zulieb ein reduziertes Rentenalter für Frauen eingeführt, in zwei Schritten bis auf 62.
Ich möchte schnell bei dem Punkt bleiben, wo es um die Einführung von der AHV gegangen ist und möchte euch aufrufen, die daheim zuhören, habt ihr Eltern noch im Ohr oder alte Tanten, Onkel, die euch erzählt haben, wie das war vor der AHV und nachher bei dem Wechsel zur AHV. Könnt ihr uns etwas über das erzählen? Dann ruft hier auf 0848 440 222. 0848 440 222. Habt ihr Geschichten für uns, wo ihr sagt, mein Vater hat mir erzählt, meine Mutter hat mir erzählt, dann, was die AHV noch nicht gegeben hat, was das für ihn hat geheissen. 0848 440 222 ist die Telefonnummer und ihr landet nicht gerade mit hier in der Sendung, sondern bei der Marietta Tomaschett, die das Telefon entgegennimmt. Martin Lengwiller, denn, wo es um die Einführung ging, die ist ja zum Teil die AHV heftigstens umstritten gewesen. Warum? Heute denkt man, das ist doch eine gute Sache.
Ja, die AHV hat tatsächlich einen sehr schwierigen Einstand gehabt. Es ist nicht so, dass die Idee von einer Alterspension unpopulär war. Bundesbern, auch der Freisinn, ist lange hinter dieser Idee gestanden. Die grossen Parteien haben das eigentlich unterstützt, aber es hat immer auch sehr starke Gruppierungen gegeben, die das kritisch begleitet haben. Es ist immer auch die Frage von Steuererhöhungen im Raum gestanden. Also wie finanziert man überhaupt so eine Sozialwehr?
Es ist um Finanzierung gegangen, das wird teuer.
Ja, das wird teuer. Man hat zwei Anläufe gebraucht. Man hat eigentlich schon 1929 ganz ein ähnliches Modell von der AHV, der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Stimmbürger natürlich nur zur Abstimmung unterbreitet, und es ist sehr klar abgelehnt worden. Unter anderem, weil dort die AHV nicht so gut koordiniert war mit den Pensionskassen, die dort schon existiert haben. Und es hat dann eigentlich den Zweiten Weltkrieg gebraucht. Eine Ausnahmesituation, wo man auch gesagt hat, man muss etwas für die Bevölkerung tun, wo durch den Wehrdienst oder durch die Arbeitsleistung im Erwerbssektor etwas tut für die Nation, und hat dann aus dieser Zweiten Weltkriegskonstellation, aus der Idee von dieser Volkspension lanciert, sehr prominent dann auch befördert und dann 1948 auch glücklich über die Abstimmung gebracht.
Aber ich habe gehört, dass sie ja nicht nur Bürgerliche dagegen waren am Anfang gegen die AHV, sondern zum Teil sogar aus linker Seite Gewerkschafter.
Gewerkschaften sind halt stark mit der Pensionskasse, die es damals schon gegeben hat, verbandelt gewesen. Pensionskassen sind seit dem Ersten Weltkrieg, weil man noch keine richtige AHV gehabt hat, vom Bund auch mitsubventioniert worden. Also man hat einen Anreiz gehabt, Pensionskassen zu gründen. Und eine von den Bedingungen ist gewesen, dass die paritätisch verwaltet werden. Und das hat bedeutet, dass Pensionskassen mit den Arbeitgeberverbänden und den Arbeitnehmerverbänden, den Gewerkschaften, sehr eng verbandelt gewesen sind. Die Gewerkschaften haben darum 1944 bis 1948, wo es um die Aushandlung von der AHV gegangen ist, zusammen mit den Arbeitgebern gefunden, es geht nicht darum, Pensionskassen in ein neues staatliches System zu überführen. Die AHV darf die Pensionskassen nicht schlucken, sondern muss neben der Pensionskasse damals schon eine Art von zwei Säulenmodell existieren.
Also, wo man das schon immer eben zweibeinig gedacht hat. Jetzt habe ich eine erste Hörerin am Telefon. Es ist das Elisabeth Flückiger. Guten Abend, Frau Flückiger.
Guten Abend.
Frau Flückiger.
Ich kann mich gut erinnern, wo der Vater die Übergangsrente bekommen hat. Und das sind vielleicht etwa, ich weiss nicht mehr, 200-300 Franken im Monat. Und er hat eigentlich Freude gehabt und gesagt, ja, das ist ein Geschenk. Das ist einfach ein Geschenk. Und er hat gefunden, ja, das gäbe ja eigentlich den Kindern, uns, den Geschwistern dort, ein Geschenk. Und gefunden, er hätte eigentlich vorher können leben ohne das.
Und das ist wirklich ihm als Geschenk vorgekommen. Das hat er auf euch Kind verteilt?
Ja.
Immer, jeden Monat wieder, oder? Früher ist es ja, glaube ich, auch ein halbes Jahr ausgezahlt worden. Immer wieder hat er den Kind geschenkt gemacht.
Je nachdem, wie man heimgekommen ist oder so, hat er einfach das Zeug verschenkt.
Merci vielmals für eure Geschichte, Frau Flückiger. Es ist für viele Leute als Geschenk empfunden worden. Herr Lengwiller, ihr seid nicht ganz sicher, wie weit das zutrifft.
Also wenn ich jetzt den Fall von der Frau Flückiger höre, klingt das ein bisschen nach einer Person, die schon einen gewissen Wohlstand hatte und dann hat können sagen, das ist ein Geschenk. Die Idee von dieser AHV ist natürlich auch eingeführt worden, weil man vorher, vor der AHV, eine Welt hatte, wo man einfach so lange arbeiten musste, wie man nachher Geld braucht. Und Leute, die nicht viel verdient haben, vor allem die Arbeiterschaft, ist eigentlich hat so lange geschafft, wie man gelebt hat, weil man eigentlich gar nicht eine Situation gehabt hat, wo man sich irgendwann hat können vom Verdienst zurückziehen, wo gar kein Wohlstand da gewesen ist. Und das Risiko von der Invalidität ist dann sofort das Armutsarmutsrisiko geworden. Dann, wenn man nicht mehr hat können arbeiten, ist man verarmt. Und für diese Leute hat man eigentlich versucht, die Versicherungsidee in die Wege zu leiten. Und das Problem ist eigentlich am Anfang gewesen, dass man für einen Mitblick auf die Pensionskasse keine richtig gross ausgebaute AHV geschaffen hat.
Man übersieht das heute. Sie hat nicht existenzsichernd sein.
Sie ist nicht existenzsichernd gewesen. Man hat am Schluss müssen sogar von dem Ziel, das man hatte, Existenzsicherheit, zurückbuchstabieren und hat dann eigentlich nur noch eine Basisrente können einrichten. Wenn man das heute hört, kann man sich das fast nicht vorstellen. Die ersten Renten waren 500 Franken gewesen, im Jahr. Und das ist ein Monatssalär von einem Angestellten gewesen. Also das ist nicht viel mehr als ein Zubrot gewesen, damit man nicht ganz verarmt. Aber es ist nicht einmal die Existenzsicherung gewesen, dass man nicht verarmt war. Und es hat dann noch eine ganze Übergangsgeneration gegeben, die noch keine Gelder in die AHV eingezahlt hat, weil sie natürlich noch gar keine Beiträge haben müssen leisten. Die das allererste Mal die AHV überhaupt bekommen haben, die haben dann nur noch die Hälfte bekommen, weil sie eben noch keine Beiträge geleistet haben. Und das Problem ist eigentlich in den 50er Jahren bis Mitte 60er Jahre sehr umstritten gewesen. Die AHV war nicht nur populär gewesen. Es hat viele Leute gegeben, wie der Vater von der Frau Flückiger, die das als Geschenk erlebt haben. Es ist aber auch immer eine kritische Diskussion darüber gewesen, dass die eigentlich viel zu schwach ausgestattet war.
Ich möchte noch ein anderes Beispiel erzählen, wo mir ist zugetragen worden, dass ein Doktor, ein alt eingesessener Doktor, Bernburger, gesagt hat, als er die AHV hat bekommen, die wollte ich nicht. Ich wollte doch nicht vom Staat Geld. Das war quasi etwas Ehrenrühriges gewesen. Und er die grösste Sache hatte, weil die AHV hat so ausgezahlt werden, und er gesagt, ich nehme sie aber nicht. Meine Geschichte ist ausgegangen, kann ich leider nicht mehr sagen. Also, dass das so als Ehrenrührig empfunden werden
konnte. Also, es ist durchaus so, dass in dieser ganzen Geschichte von der Sozialversicherung gibt es zwei Modelle. Und das eine Modell, wo zum Beispiel Zuwa dafür steht, auch historisch, ist das, dass nur die versichert sind, die es wirklich brauchen. Das sind in der Regel die Arbeiterschaft gewesen. Und dann sind Leute wie der Burger oder Selbstständige, die sind natürlich nicht versichert gewesen. Es ist dann auch eher rührig gewesen, versichert zu werden, weil man dann in die falsche Klasse eingestuft worden ist, sozusagen. Aber die AHV war eine andere Idee gewesen. Das war die Idee Volkspension gewesen. Schon für alle etwas zu schaffen. Und was man übersieht, zwar auf geringem Niveau, aber mit einem sehr grossen Solidareffekt. Also, die Reichen haben sehr viel reingezahlt und die Ärmeren, die Geringverdienenden, haben vergleichsweise viel rausbekommen. Das ist bis heute noch so. Es ist eine der solidarischsten Sozialversicherungen auch weltweit im Vergleich.
Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon. Es ist das Silvia Vögtli. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Ich habe meine Geschichte kurz geschildert. Unser Vater hat Jahrgang 5 gehabt und seine Mutter 1872. Und sie ist mit 1906 Witwefrau geworden von 4 Kindern. Und hat dann keine Witwerrente und keine AHV bekommen. Das ist ja klar. Bis das noch nicht gegeben hat zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat man ihre, die jüngeren Kinder wollen wegnehmen und hat sie wollen verdingen. Und sie hat das nicht zugelassen. Und dann, wo die AHV eingeführt worden ist, hat sie die erste bekommen, ich weiss nicht, ob es 1948 oder 1949 war, mit 42 Franken im Monat.
Mit 42?
Dann, ja, pro Monat. Und dann ist sie die glücklichste Frau gewesen und hat gefunden, jetzt hat doch das Leben noch einen Sinn für sie.
Also wirklich als grosse Erlösung, dass vom Staat her Geld ist, kam im Alter. Ganz herzlichen Dank, Frau Vögtli, für eure Geschichte. Ich möchte hier in der Runde jetzt auch Frau Nötiger begrüßen, Anna-Maria Nötiger. Ihr seid jetzt aus dem Verkehr gut da bei uns im Studio gelandet. Schön seid ihr da. Frau Nötiger ist 62, arbeitet 100% in einer Lebensmittelfirma, ist angestellt. Sie ist dort Stapelfahrerin. Wir haben vorhin ganz am Anfang, Frau Nötiger, haben wir so die Runde gemacht und gefragt, was sagt ihr dazu, dass die Frauen bis 65 arbeiten sollen? Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
Also, meine Meinung ist, das finde ich ein absoluter Blödsinn. Weil, wieso sollten wir jetzt auch noch länger arbeiten? Wieso tut man nicht die Männer ab auf 64 oder sogar auf 63? Alle gleich. Weil, ich finde, das, ja, das ist meine persönliche Meinung.
Also, warum nicht die Männer oben abholen, ja, statt die Frauen dort auf die 65? Ja. Gut. Wir haben im Vorfeld aufgerufen, unsere Hörerinnen und Hörer gesagt, was sagen ihr zum Rentenalter 65 für Frauen? Und wir haben da schon diverse Mail bekommen. Ich möchte euch gerne zwei, drei vorlesen oder zusammenfassen. Da hat zum Beispiel der Peter Lustenberger aus Merstetten geschrieben. Er hat geschrieben, es sei eigentlich wirklich eine Frage von der Gleichstellung, dass Mann und Frau gleich pensioniert werden. Aber es heisst natürlich Lohnungleichheit bei gleicher Leistung. Dann gleichzeitig, das sei natürlich sehr stossend. Und daraus folge ich, dass die Anhebung vom AHV-Alter für Frauen mit der Vorlage für gleichen Lohn müssen wir dann kombinieren. Das schreibt der Herr Lustenberger. Wir haben ein anderes Mail bekommen von einem Mann, der schreibt, der Andreas Noser, der uns geschrieben hat, Es ist doch eigentlich stossend, wenn kinderlose Frauen, die das ganze Leben lang den gleichen Lohn haben bekommen wie die Männer, also gleich viel verdient haben, dann erst noch ein Jahr früher in Pension sollen dürfen gehen. Das ist ungerecht, das ist die wahre Diskriminierung. Und Rolf Steinegger hat es geschrieben, 65 für alle. Das ist ja, bei der Einführung der AHV vor 65 Jahren genauso vorgesehen gewesen. Das ist die wahre Gleichberechtigung. Und die jetzige Regelung, die verstoße ohne Wenn und Aber gegen die Verfassung. Also das sind so verschiedene Meinungen, die bis jetzt reingekommen. Wir haben noch ganz einen Haufen andere. Und ich möchte jetzt zu dieser Thematik aufrufen, Hörerinnen und Hörer daheim, die uns zuhören. Was sagt ihr, wenn das Rentenalter der Frauen so auf 65 angehoben werden soll? Sagt uns die Meinung dazu. Gebt da gerne noch eine Telefonnummer durch. 0848 440 222. 0848 440 222. Soll das Rentenalter der Frauen auf 65 angehoben werden, von heute 64 auf 65? Ihr könnt uns Mail schicken zu dieser Frage. Und hier ist die Adresse studio@srf1.ch. studio@srf1.ch. Wir sind hier im Forum auf Radio SRF 1. Frau Zambotti hat ganz am Anfang gesagt, sie sei dafür, dass das Rentenalter auf 65 angehoben wird. Sagen Sie noch schnell zwei wichtige Gründe, warum.
Also ich denke ganz klar, wir werden die längeren älter. Und da war auch damals von 65 Jahren voll davon ausgegangen, dass man zwischen maximal 10 bis 15 Jahren lebt, nachdem man die AHV bekommt. Heutzutage dürfen wir uns alle zusammen glücklich schätzen und sind halt sehr oft auch 20 oder 25 Jahre noch weiterhin am Leben. Ich denke, nur schon rein rechnerisch kann das einfach irgendwann nicht mehr aufgehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sehe ich ganz sicher in die andere Richtung, also nicht nur Gleichgeschlechtlich zwischen Männern und Frauen, sondern auch Gleichgerechtigkeit zwischen den Generationen. Ich habe zwei Kinder, die sind 13 und 16. Ich will, dass die auch noch profitieren von der AHV. Und das ist mein Beitrag an die nächste Generation, dass ich ein Jahr länger arbeite.
Also, ihr denkt, eure Kinder, die müssen auch mal etwas von der Rente überhaupt haben. Ihr habt einen Sohn, Frau Nötiger, der soll auch mal etwas von der Rente haben.
Ja, der ist mittlerweile 37. Und ich hoffe, wir bekommen sie dann noch. Wir wissen es zwar nicht, also ich bezweifle da ein bisschen dran, dass das für alle längt, auch die, die jetzt geboren sind, ob dann die noch überkommen, die jetzt da kleine Kinder haben, so 3-4-jährig, ob dann das wirklich für die auch noch längt. Das ist mir schon klar. Das ist vor 65 Jahren ist das gewesen. Ich weiss, wir werden alle älter. Es ist ja schön, dass man es geniessen kann. Aber ich weiss nicht, wo das noch herführt. Es hat immer weniger Leute, die nachher arbeiten. Die Eltern mögen nicht mehr so. Und ja, irgendwie denkt es mir, es sollte doch mal ein Strich gemacht werden sein und ein Ende haben.
Ihr sagt, oder ich weiss von euch, dass ihr Stapelfahrer seid, ihr seid 62, excuse. Ihr arbeitet noch bis 64, noch 2 Jahre. Was wäre denn jetzt, wenn ihr 3 Jahre arbeiten müsstet? Merkt ihr es? Merkt man das Alter in eurem Alter?
Ja, es kommt darauf an. Manchmal denke ich, wir sind ein Jahr alt. Und handherum denkt es mir, ja, so 25, 35. Es kommt ganz darauf an, was man macht, ob man spörtelt oder was. Ja, es ist schon so, es geht sicher anderen auch so, dass sie wahrscheinlich das Gefühl haben, oh, bin ich heute alt, stehst du auf und hast das Gefühl, darfst du dich nicht einmal anschauen im Spiegel, oder?
Aber wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr müsstet noch ein Jahr länger arbeiten, das, was ihr jetzt arbeitet, so, die Vorstellung, wie ist die?
Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht darüber. Gut, wenn es so weit kommt, dann, in Gottes Namen, du tust halt die sauren Äpfel beißen, dann machst du es halt, weil es bleibt dir nicht viel anderes übrig, oder?
Also, ihr würdet halt einfach in sauren Äpfel beißen?
Ja, ohne es gibt eine andere Möglichkeit, aber ich sehe da eigentlich nicht so grossen Horizont.
Wenn ihr Stapelfahrer seid, ist das so sehr eine körperliche Arbeit?
Teils, ja. Man muss ein Ballett her tun Oder auch müssen palettisieren, schwere Sachen, so Folien, die sind zum Teil fast 80 Kilo. Es gibt Sachen, die leicht sind, es gibt auch Sachen, die eben schwerer sind.
Aber für das
25 Kilo müssen abpacken, was teilweise noch von Hand abpackt wird. Also es geht schon durch die Maschine, aber ihr müsst nicht palettisieren. Ihr habt wohl eine Paletthilfe, aber eine Palettierhilfe, muss ich sagen. Aber wenn ich ein Karton am Boden geht, dann müsst ihr es einfach aufhaben. Teilweise für 25 Kilo für eine Frau.
Mögt ihr das?
Ja,
ihr manchmal
müssen.
Aber ihr hättet da Palettierhilfe, aber manchmal pressiert es einfach und dann geht, muss man es nehmen.
Das geht automatisch, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Oder?
Also 25 Kilo Lüpfen gehört auch zum täglichen Leben. Also.
Schon, ja.
Machen wir das noch mit 64? Ja. Machen wir es dann noch mit 65?
Das ist die grosse Frage. Das ist die grosse Frage. Also man macht das Beste daraus. Man schaut natürlich schon, dass wir das noch mal machen. Aber es ist schon so, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, wenn ihr körperlich arbeiten müsst, man wird einfach kränker, man macht auch nicht mehr so, man ist auch nicht alltag gleich zu Weg, oder? Manchmal hat ihr das Gefühl, einmal, ich kann Bäume ausschreissen und Hand herum. Ja, macht man das einfach nicht, kommt man einfach an Grenzen.
Wenn ihr das hört, Frau Zambotti, was geht euch durch den Kopf?
Also ich kann das sicher nachvollziehen, das ist für mich absolut keine Frage. Anders, ich bin im sozialen Werk tätig und ich habe angestellte Frauen zwischen 58 und mehr. Das sind die Bahnhofhelferinnen, die fahren tagtäglich Behinderte mit Rollstuhl durch den Bahnhof Zürich. Die müssen die auch abladen und wieder aufladen, so wie die Mobihelfer, die mit diesen Lift. Und klar, sie merken es im Rücken, aber ich habe erstaunlicherweise von diesen Frauen, sehr viele Frauen, die mit 65 noch, wo ich fast raus den Bahnhof Hilfe rausnehmen, weil sie einfach noch sich genug fit fühlen, um sich dieser Aufgabe zu stellen. Und das zeigt mir auch, dass wir halt viel länger auch fit bleiben können. Es ist eine andere Generation, die jetzt hinkommt, die eben auch noch viel länger mag, die wirklich gut zu Weg ist.
Ist das freiwillige Arbeit,
Bahnhof? Nein, die Frauen sind angestellt und dann kommen den Lohn über.
Auch zu 100%?
60%, und ich bin sicher, dass gewisse auch mit 100% absolut das würden mitmachen.
Also die Frauen mögen heute länger? Frau Nötiger?
Ja, das streite ich sicher nicht ab. Aber es kommt auch darauf ab, oder? Dann hat er eine Haushaltung, seid alleinerziehend, hat die Haushaltung, arbeitet 100%. Das ist nachher ein 200%-Job. Dann kommt ihr heim, müsst noch waschen, die Waschküche auf und ab. Ja, dann arbeitet ihr 200%. Das ist natürlich dann nicht mehr 100% arbeiten.
Es ist mehr.
Das hat ein Mann, der alleinstehend ist, auch. Also ich meine, die Thematik verstehe ich ganz klar auch. Das ist mir auch logisch. Aber ich glaube gleich, ich bin überzeugt, es ist das eine Jahr macht es nicht aus. Mit 64 kann man sich alt fühlen, mit 65. Also, ich glaube, dort ist der Punkt nicht der wirklich, um zu sagen, ist es dann wirklich so tragisch. Ich glaube, es sind andere Beweggründe, die die Diskussion viel besser, also viel mehr anheizen.
Wir haben am Telefon Heinz Wittwer aus Bern. Guten Abend, Herr Wittwer.
Ja, wunderschönen guten Abend, Christine.
Aha.
Vom Wörtsbrunnenkirchli, die magst du erinnern.
Aha, genau, ihr seid mal bei uns in einer Werkstatt gewesen, Zukunftswerkstatt, dann mal noch auf DRS1. Ja, also, genau. Dann höre ich gerne zu.
Also, meine Meinung ist, dass Frauen wie Männer mit 65 sollten gleich pensioniert werden. Die Frage ist nur einfach, die Frauen werden ja älter statistisch gesehen als Männer. Wie finanzieren wir das? Das wäre sicher mal ein Vorteil, dass man 65 hat. Was heute schon ist gefallen, was extrem wichtig ist, und dort hat das Parlament völlig versagt, Gleichstellung im Lohn. Das muss kommen, das ist, ich weiß nicht, warum man da überhaupt noch darüber diskutieren kann, dass man da nicht gleichliche Arbeit, gleichliche Lohn hat. Jetzt, die Frau, die bei euch jetzt gerade ist, die rumfahren mit Palette etc., und das ist eine körperliche Schwerarbeit, und ich bin fast sicher, dass sie nicht den gleichen Lohn hat wie ein Kollege von ihr, der das Gleiche macht. Und das ist eigentlich ein Affront. Wenn wir das herbringen, dann ist auch das Jahr nicht zur Diskussion. Dann machen wir nämlich auch. Und Das tue ich mir, das ist ganz wichtig.
Ich nehme das gerne auf. Merci vielmals, weil Frau Nötiger hat jetzt nämlich gerade so vor sich hergeschmunzelt, wo das ist gefallen mit dem zu nehmen, euch dann noch Wunder wegen dem gleichen Lohn. Noch ganz einen schönen Abend nach Würzbrunnen. Ade Heinz. Ja. Frau Nötiger, der hat gerade so...
Das wäre schön, wenn ich den gleichen Lohn hätte wie die Männer. Wir haben etwa 3 Mann oder 4 Männer, die Stapler fahren. Das wäre sehr schön, wenn ich den gleichen Lohn hätte. Also ich bin wirklich weit unten. Ich kann da nur davon träumen, dass ich diesen Lohn bekomme. Und wenn es auch nur 300 Franken mehr sind, aber es sind 300 Franken mehr.
Wo die Männer im Monat mehr verdienen?
Ich habe keine Ahnung, weil das wird bei uns... totgeschwiegen.
Ja, aber ihr habt einfach Kenntnis davon, ja, weil man sich das unter der Hand weiterverzählt. Ja. Frau Hauser, Hauser.
Das ist für mich natürlich ganz ein wichtiger Grund. Also für mich ist das wirklich, das ist das, was man jetzt wirklich endlich durchbringen muss, dass man für gleiche Arbeit gleich gezahlt wird, egal ob ein Männlein oder Weiblein ist. Ich denke, das ist jetzt wirklich Zeit, dass man das endlich durchbringt. Und wenn wir das haben, dann würde ich sagen, dann sind wir wirklich auf einer Basis, wo man auch mit dem 65-65 ganz gut und gewissen kann sagen, okay, dann haben wir es. Aber die Lohngleichheit, das ist für mich keine Diskussion, da müssen wir noch kämpfen.
Ja, weil in der Bundesverfassung steht ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Da steht auch drinnen, ob das Mann oder Frau ist, das spielt gar keine Rolle. Entweder ist es für alle gleich oder eben nicht. Oder? Das ist ja die Ungerechtigkeit. Wir Frauen sind einfach eigentlich fast in allem, wo wir, oder grossen Teil, wo wir eigentlich hinten nachhinken, weil die Schere ist so gross. Die Lohnschere, die sind so gross. Es gibt sicher schon, die gleich viel verdienen wie die Männer, aber der grösste Teil der Frauen, die erwerbstätig ist, eben nicht.
Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon. Es ist das Bettina Lannika. Sage ich das richtig? Guten Abend.
Guten Abend, ja, Sie sagen
es. Sag ich das richtig?
Lannika.
Lannika, guten Abend, Frau Lannika.
Guten Abend. Ja, meine Meinung ist jetzt schon fast gesagt worden, genau das mit dem Lohn. Wenn ein Mann mit einem rechten Lohn allein ist, dann hat er jenste Hilfe, dann kann er die Wäsche ausgeben und hat vielleicht eine Putzfee, die kommt und er geht auch ins Restaurant essen. Und eine Frau mit vielen Beruf hat eine Frau einen Lohn, wo sie sich das nicht leisten kann. Und dann ist genau die Doppelbelastung. Es ist vielleicht nicht 200%, aber es ist sicher 150-160%, bis sie dann am Feierabend oder über das Wochenende den Haushalt noch gemacht hat. Und solange das mit den Löhnen nicht stimmt, muss eine Frau früher pensioniert werden, weil es einfach zu streng ist, die Doppelbelastung.
Die Doppelbelastung ist streng. Merci vielmals, Frau Lannika. Es ist einfach eine Doppelbelastung. Frau Zambotti, die kennen die Doppelbelastung
auch. Ich kenne die natürlich auch, ja, selbstverständlich. Aber ich stehe noch mal um 2 Uhr morgens noch in der Wäschküche und finde, ich habe eine gute Putzfrau. Das ist ganz klar. Also, die Sachen gibt es immer noch. Und solange die nicht die Gleichstellung da ist vom Lohn, denke ich, wird sich das auch nicht wesentlich verbessern. Aber ich habe die Hoffnung, dass die nächste Generation ein bisschen forscher wird in den Lohnverhandlungen. Also, dass wir Frauen uns auch wirklich trauen, zu sagen, was wir wert sind. Dass wir nicht immer unser Können unter den Scheffel stehen. Ich denke, das liegt auch an uns Frauen. Dass wir uns wirklich auch anstellen und sagen, und das kann ich und das will ich. Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir Frauen eben selber auch anreissen müssen. Und da gebe ich jeder Frau den Mut, hoffe ich, dass jede Frau den Mut dazu hat, dass sie in den nächsten Lohnverhandlungen eben auch klar sagt, dass sie das erwartet vom Arbeitgeber.
Wenn wir doch mal schauen, Frau Nötiger, wo ihr das so habt rausbekommen, dass eure Männer im Betrieb 300 Franken pro Monat mehr verdienen. Also, das hat euch sicher zuerst mal ein bisschen wütend gemacht und nachher...
Also das heisst, ich weiss das nicht 100%, dass die 300 haben. Ich habe das einfach jetzt mal so in die Runde gegeben. Es ist natürlich so, bei uns wird einfach der Lohn totgeschwiegen. Da wird nicht darüber diskutiert. Dann hat das eine, ja, das eine hat vielleicht 50 Franken mehr Lohn. Und das sagt jetzt das. Und dann heisst es, hallo, wieso hat die mehr Lohn? Wieso hat der mehr Lohn? Und ich nicht, ich mache doch die gleiche Art, dann fährt es eben an, oder? Dann ist der Jerry schon wieder da. Und bei uns, es ist noch ein bisschen so, die Frauen haben eigentlich im Grossen und Ganzen eben Angst, über das zu reden. Die haben ja, wenn ihr alleinerziehend seid, seid ihr angewiesen auf einen Beruf oder auf einen Betrieb, der euch anstellt. Und wenn es nachher heisst, ja, geht ihr mal aufs Lohnbüro oder geht zum Chef und sagt dir, ich sollte mehr Lohn haben. dann heisst es vielleicht vielen Orten, hört, wenn ihr mit dem nicht zufrieden seid, dann tun wir noch künden, dann müsst ihr gehen. Und viel, glaube, das hat viele Frauen davon ab, dass die nachher sagen, wo sich wehren und sagen, wir möchten einfach den gleichen Lohn mit Männern.
Wenn ihr von diesen Frauen erzählt habt, die auf diesen Lohn angewiesen sind, die alleinerziehend sind, redet ihr von euch?
Nicht nur. Ich rede auch von anderen. Auch von mir, ja.
Also, dass es die Angst war, dass ihr dort nicht auf den Tisch seid, klopfen. Genau. Wir wissen darum, dass ihr eine Gewerkschaft im Hintergrund habt.
Ja, ich bin Gewerkschafterin.
Ihr seid Gewerkschafter, ihr seid bei der Unia Frauen.
Jawohl, ich bin bei der... Wir hatten den grossen Kongress jetzt in Zürich im November. Und da ist der, bald gesagt, Dr. Berset, der Bundesrat Berset, gekommen. Und da sind wir Frauen natürlich vorne und haben es transparent gehabt. Und dann haben wir ihn angesprochen, also ich nicht. Ich bin einfach daneben dran gestanden und habe eine Frau angesprochen. Wie er das so gesehen, ob man das nicht gleich könnte machen. Und eben, das sollte doch der Lohn auch gleich sein, wenn wir das schon gleich arbeiten sollten wie die Männer. Wir haben bis heute noch keine Antwort bekommen.
Gut, aber ich denke, ihr Unia-Frauen bleibt dran. Herr Lengwiller, ihr habt jetzt den beiden Frauen zugelassen als Historiker, oder? Das ist das aktuelle Geschehen im Moment. Ist der Lohn früher auch schon zur Diskussion gestanden und verknüpft worden mit der AHV? Ist das ein neues Phänomen?
Der Lohn eigentlich weniger. Das Rentenalter ist natürlich immer sehr im Zentrum gestanden. Nicht zuletzt, weil man die Idee von der Nachhaltigkeit, die Finanzierbarkeit von der AHV immer sehr eng verknüpft mit der demografischen Entwicklung, also mit der Überalterung und mit der Anzahl von jüngeren Leuten, die im Erwerbsleben stehen. Und das ist manchmal auch ein bisschen verkürzt. Also man kann sicher sagen, dass die AHV ein Problem hat mit der demografischen Entwicklung. Aber gleichzeitig gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die AHV zu stützen oder auch die demografische Entwicklung zu beeinflussen. Also Familienpolitik ist ein Bereich. Andere Länder mit einer völlig anderen Familienpolitik haben sehr viel höhere Geburtenraten als die Schweiz. Migrationspolitik übersieht man auch. Das sind vor allem jüngere Leute, die im Erwerbsleben stehen, die in die Schweiz reinkommen. Das ist für die AHV natürlich gut. Man kann die AHV generell über die Wirtschaftspolitik stützen. Je mehr Erwerbstätige es in der Schweiz gibt, umso mehr geht auch in die Kasse von der AHV rein. Also die Geschichte von der AHV ist auch übersät mit falschen Prognosen. Und gerade im Bereich von der demografischen Prognose hat man eigentlich tendenziell immer sehr viel kritischer prognostiziert, als es dann am Schluss rausgekommen
ist. Ist man jetzt pessimistisch?
Man hat natürlich in der Prognostik immer den Auftrag, auch ein bisschen Worst-Case-Szenarien zu entwickeln. Aber das hat dann dazu geführt, dass man sozusagen immer auch über Krisen, die irgendwann kommen, redet. Man redet eigentlich schon seit den 70er Jahren, unterdessen bald 40, 50 Jahre lang, über die Krise der Sozialwerke. Und gleichzeitig sind so die düsteren Voraussagen sind nie so eingetreten. Man ist jetzt auch zum Beispiel nie irgendwo richtig Abbau gegangen. Man hat Korrekturen gemacht. Aber gerade bei der AHV ist die Finanzierungssituation eigentlich erstaunlich positiv im Moment. Die Prognosen sind klar problematisch, oder? Da
Prognosen sind hochproblematisch.
Ja.
Und ihr sagt, das hat eine lange Tradition, weil das kennt man aus den letzten Jahrzehnten, die sind immer problematisch.
Weil man viele Effekte unterschätzt hat. Man hat zum Beispiel in den 30er Jahren, wo man die erste AHV konzipiert hat, hat man das Gefühl gehabt, irgendwann in den 50er, 60er Jahren gerade ein völliges Defizit wegen der demografischen Entwicklung. Dann ist der Wirtschaftsboom gekommen und dann sind alle die Ausländer in die Schweiz gekommen. Und dann ist natürlich die AHV sehr gut dagestanden mit diesen vielen Erwerbstätigen. Man unterschätzt auch, wie gesagt, den Bereich von der Familienpolitik. Die Wirtschaftsentwicklung ist überhaupt sehr schwer zu prognostizieren. Wir wissen auch nicht, ob die Schweiz, wie sie in den letzten 10, 20 Jahren durchaus hat können wachsen, weiter wird können wachsen. Das sind alles schwierige Faktoren zum Berechnen. Ich sage nicht, dass man das kann berechnen. Ich sage, man sollte es eigentlich ein bisschen mehr in die ganze Konstellation hineinbeziehen und nicht wie ein Küngeli vor der Schlange immer auf das Rentenalter schauen. Das ist ein bisschen eine Verkürzung.
im Wissen darum, was man eigentlich aus der Vergangenheit gelernt hat. Oder dass die Prognosen so eigentlich nicht eingetroffen sind, wie man immer gesagt hat, schon seit 20 oder 30 Jahren. Ihr seid mit im Forum auf Radio SRF 1. Wir reden über die AHV aus zwei Gründen. Die AHV wird 65 oder ist 65. Sie ist vor 65 Jahren eingeführt worden. Und wir reden aus diesem Anlass auch über das Rentenalter für Frauen, ob sie mit 65 sollen pensioniert werden, ja oder nein. Heute liegt das Pensionsalter bei 64. In der Runde sitzt Anne-Marie Nötiger. Sie ist angestellte Stapelfahrerin in einer Lebensmittelfirma im Kanton Bern. Sie ist Gewerkschafterin. Dann haben wir Marianne Sambotti-Hauser da. Sie ist KMU-Frau. Sie arbeitet im Marketing und im Verkauf bei einer Sanitärfirma und ist Präsidentin der KMU-Frauen Kanton Zürich. Und Martin Lengwiller ist da, Historiker, sein Spezialgebiet sind Sozialversicherungen. Er schaut weit zurück, was alles passiert ist. Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon. Es ist das Irene Heimgartner. Guten Abend, Frau Heimgartner.
Guten Abend.
Frau Heimgartner, ihr habt uns zugelassen. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt.
Ich bin ein bisschen mehr als 65. Ich will jetzt nicht genau sagen, wie alt ich bin. Ich weiss ja nicht, wer alles zulässt.
Aha.
Jetzt,
Ja, jetzt hat er gerade den Faden verloren. Ja, also,
nein, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen tief schnaufen.
Also gut, wir sind bei euch.
Ja. Ich habe jetzt ziemlich viele Frauen gehört und Männer gehört, wie sie geredet haben. Jetzt, wenn zum Beispiel eine Frau vielleicht zwei Kinder gebären und dann müsste sie noch 100% arbeiten und der Mann tut auch noch 100% arbeiten und das gibt dann Problem, auch psychische.
Mhm.
Meint ich.
Mhm.
Oder? Weil es gibt doch Leute, die alles haben wollen, Auto und sonst einfach Luxus und das hat man ja früher auch nicht gehabt. Man ist hinter dem Herd gestanden, trauen, oder? Haben gekocht, gemacht. Und die Männer, tue ich nicht also Abschätzung reden von den Männern. Oder? Aber es gibt doch Sättige, die auch eben, sage ich, schwere Arbeit haben. Und der ist auch müde, wenn er heimkommt, oder?
Also, dir sagt, wenn ich das richtig zusammenfasse, Frau Heimgartner,
ja.
Also, wenn heute zwei arbeiten, Frau und Mann, dann ist auch das quasi so, und noch so ein bisschen eine Luxusfrage, dass man sich das und das kann leisten, dazu ja. Noch zwei Kinder, eigentlich die komplette Überforderung für so ein Gebilde Familie. Ja. Gut, das ist eure Meinung, die ihr hier haben könnt. Ich sehe bei den Frauen, die jetzt mich anschauen, die hier in der Runde sitzen, die finden das, glaube ich, etwas ganz anderes, Frau Zambotti. Frau Heimgartner, bleibt noch schnell dran. Frau Zambotti.
Also, ich denke, wir haben das Gebet zusammen angeschaut, wo sie gesehen Frauen an Herd. Das ist natürlich für uns zwei innerlich schwierig zum Nachvollziehen. Für mich ist immer.
Kann ich noch schnell eine Frage?
Nein, ihr müsst das schnell zulassen, Frau Heimgartner.
Für mich ist eigentlich immer im Vorfeld drin gewesen, dass ich für meine Söhne darf ein qualitatives Mami sein und nicht ein quantitatives Mami. Und wenn ich glücklich bin, dann sind gewöhnlich meine Kinder auch glücklicher. Dass das mit 100% wahrscheinlich schwieriger ist, wenn man 100% arbeitet, ist das ganz klar. Aber ich glaube, Teilzeit, das verträgt jedes Kind. Da bin ich voll überzogen.
Frau Nötiger hat immer 100% gearbeitet.
Ja, ich arbeite gegen noch 100% und habe jetzt das Glück gehabt, dass ich meine Grosseltern, meine Eltern hatte, die zum Bub geschaut haben, zum Daniel. Aber es war so, am Abend bin ich den geholt, der war die ganze Nacht bei mir. Und ich habe ihn morgen wieder aufgenommen. Und an den Eltern gebracht und bin nachher arbeiten. Also, ich bin auch hinter ihm hergestanden, ich bin froh gewesen und ich bin stolz, dass ich das geschafft habe, dass ich meinen Sohn so aufziehen konnte. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass das klappt. Und ich bin stolz auf meinen Sohn, ich bin zweifache Grossmutter. Und ja, von nichts kommt das nicht.
Also 100% arbeiten und dazu zum Kind schauen. Ihr habt Gott sei Dank eure Eltern in der Nähe gehabt, die euch dort unterstützen konnten. Frau Heimgartner, habt ihr uns zugelassen?
Ja, und ich bin Grossmutter von vier Kindern, also von zwei Töchtern und vier Grosskindern. Und ich habe also auch einiges, auch immer Kind gehütet. Und früher sogar habe ich noch andere Kinder gehütet. weil dann der Ding auch knapp war, der Lohn, oder?
Genau, dann habt ihr auch dort helfen, dazu verdienen. Cool. Gut, wir lassen es hier so stehen. Und ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr angerufen habt. Schönen Abend, Frau Heimgartner. Gut, dann haben wir einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist das der Herr Struchen. Guten Abend, Herr Struchen.
Ja, guten Abend miteinander.
Herr Struchen, ihr habt einen neuen Aspekt in der ganzen Frage.
Ja, ich hätte eigentlich noch einen Aspekt, der bis jetzt noch gar nicht erwähnt worden ist. Und zwar heisst es ja jetzt immer, dass die Erhöhung vom Frauenalter auf 65 wird über die AHV auf den Buckel der Frauen sanieren. Aber früher haben ja die Frauen bis 65 müssen arbeiten. Schauen Sie, meine Mutter war Jahrgang 1901 gewesen. Und im 41 ist mein Vater gestorben. Da hat es noch keine AHV gegeben. Und mein Vater hat auch keine Witwerrente hinterlassen. Meine Mutter hat buchstäblich von einem Tag auf den anderen nichts mehr gehabt. Und ist dann wieder arbeiten. Und hat dann geschafft bis 65. Und hat dann ab 65 die AHV bekommen. Warum, dass es dann überhaupt bei den Frauen, ist es ja dann reduziert worden, das Alter, auf 62 Jahre. Und zwar der Grund war eigentlich der gewesen, der AHV ist es dort mal gut gegangen und dann haben die Frauen, das sind vor allem Feministen gewesen, die haben gefunden, weil am Mann seine Einzahlungen gelten ja für den Mann und für die Frau, weil damals hat es eben noch ziemlich viele Frauen gehabt, die nicht berufstätig sind und sie haben gefunden gehabt, sie sind ja alleinstehend und müssen nicht für zwei Personen zahlen und dann hat man eigentlich auf dem Grund, hat man dann eigentlich den Pensionsalter für die Frau auf 62 haben da. Aber es ist zum Beispiel auch heute bereits einmal erwähnt worden, dass eine Frau im Schnitt 5 Jahre länger lebt. Theoretisch müsste eigentlich die Frau bis 70 arbeiten und der Mann bis 65. Das wäre ja Gleichheit. Und früher war es sogar die Differenz 7 Jahre gewesen. Ich meine, ich wollte jetzt da nicht irgendetwas da sagen, wo ich möchte, dass es so müsste sein. Aber das muss man alles einmal überlegen.
Gut, Herr Struchen, ganz herzlichen Dank für den neuen Aspekt, wie ihr sagt, dass er eigentlich in der Tendenz sagt, ihr müsst die Frauen länger arbeiten, weil die sowieso länger leben. Also das ist eigentlich die Ungerechtigkeit, die ihr anprangert. Herr Lengwiler, als Historiker, ihr habt dem Herrn Struchen zugelassen, er sagt, in den 60er Jahren, wo das Rentenalter der Frauen so dramatisch gesunken ist, auf 62 aber, das sei wegen der Feministinnen. Was sagt ihr als Historiker?
Also, es hat sicher eine bürgerliche Frauenbewegung gegeben, die sich da dazu geäussert hat. Aber es ist sozusagen auch in einem traditionellen Geschlechtermodell heraus entstanden, die Idee, dass die Frau in dem Sinne ein bisschen privilegierter kann sein. An anderen Orten in diesem System ist sie in dieser Zeit sehr stark benachteiligt gewesen. Also, es ist ein Modell gewesen, die Rente, die Ehepaarrente vor allem, die ist da klar auf den Mann, auf den männlichen Ernährer fixiert gewesen. Und die Frau ist sozusagen als Ehefrau jetzt mitgeschwommen, bis zu dem Moment, wo aus irgendwelchen Gründen Tod oder Scheidung der Mann weggefallen ist. Und Witwe, Alleinerziehende sind sehr stark benachteiligt gewesen, weil sie keine Erwerbskarriere hatten und dadurch immer auf der Minimalrente gelandet sind. Also, man kann auch sagen, es geht gar nicht darum, bei der AHV Gleichheit zu haben, für alle genau gleich, sondern die Idee war Gerechtigkeit gewesen. Und dort dann auch diesen Leuten entgegenzukommen, die benachteiligt waren, gesellschaftlich. Und in diesem Modell war es natürlich klar gewesen, dass man den Frauen dort ein geringeres Rentenalter zubilligt hat.
Ihr sagt, es kommt nicht auf Gleichheit drauf an, sondern auf Gerechtigkeit. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Gedanke. Was ist denn gerecht? Was sagt ihr aus historischer Sicht? Was ist denn gerecht?
Das ist je eine Frage, die jede Gesellschaft und jede Generation wieder für sich anders definiert. Eben, heute redet man von der Generationengerechtigkeit. Die Idee ist eine relativ neue Idee. In dem ursprünglichen Sinn, so wie die AHV konzipiert war, ist es vor allem darum gegangen, verarmten Alten entgegenzukommen mit einer Minimalrente. Und das war das Ziel, das man aber lange nicht erreicht hat, wo man erst in den 70er Jahren mit dem Ausbauschritt auch unter dem Bundesrat Giudina, unter dem SP-Bundesrat in den 60er und frühen 70er Jahren dann erreicht hat, dass man eine Existenzsicherung einigermaßen hat können erreichen. Vorher ist die AHV vom finanziellen Volumen her nicht viel mehr als ein Zubrot gewesen. Sehr dankbar entgegengenommen, es war unglaublich populär gewesen. Aber wenn man es genau sieht, versteht man heute eigentlich fast nicht, wieso dass die so populär war. Man hat in den 60er Jahren wenig gemacht.
Und wenn ihr sagt, Gerechtigkeit, heute eben kommt es eben wegen der Generationen, das ist das neue Stichwort, das man früher vielleicht eben weniger gebraucht hätte. Ist denn das gerecht, dass die Jungen für die Alten müssen zahlen?
Ich denke, das war der Grundgedanke der AHV eigentlich immer. Und ich glaube, gerecht in dem Sinn sicher, ja. Auf dieser Basis, wie wir sie jetzt haben, denke ich, hat seine Berechtigung.
Ob schon die ganz Jungen nichts dazu sagen können, wir reden von einem Generationenvertrag, aber der ist eigentlich relativ einseitig, könnte man jetzt mal sagen. Die Jungen haben eigentlich nichts dazu zu sagen, Kind, ob sie den uns später mal finanzieren wollen. Wir reden ja immer von diesem Generationenvertrag, Herr Lengmüller.
Ja, es gibt durchaus Modelle, wo also Deutschland oder auch in skandinavischen Ländern, wo man versucht hat, jetzt nicht über das Rentenalter die Generationenfrage einzubeziehen, sondern über einen sogenannten demografischen Faktor. Dort wird dann einfach in der Berechnung von der Rente berücksichtigt, wie die Alterung von der Gesellschaft weitergeht. Das heisst dann einfach faktisch, dass die Jüngeren zwar das gleiche Rentenalter haben, das man am Anfang noch hatte, aber einfach eine geringere Rente. Wenn man nur auf die Demografie schaut, dann muss man sagen, dann läuft es ein bisschen auf eine Reduktion raus von dem, was man dann als Altersvorsorge hat. Aber wie gesagt, es ist noch ein Spiel, wo noch viel mehr Faktoren eigentlich eine Rolle spielen. Familienpolitik, Migrationspolitik, generell Wirtschaftspolitik.
Wir haben vorhin über die Lohnungleichheit gesprochen, wo ihr beide hier am Tisch, die Frau Nötiger und die Frau Zambotti, gesagt haben, das geht natürlich nicht. Aber angenommen, die AHV-Rentenerhöhung auf 65 bei den Frauen käme und wäre nicht gekoppelt, jetzt zum Beispiel mit einer Lohn, also die Ungleichheit aufzuheben. Frau Zambotti, was sagt ihr denn? Ihr seid ja noch in der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen.
Ja, dort ist sie natürlich heiß diskutiert, die Frage, ob wir sollen mit dem Rentenalter der Frauen aufgehen. Ganz klar ist die bei der Frauenkommission eher nicht ein Stoss auf Widerstand. Das ist aber auch aus der ganzen geschichtlichen und historischen Grundwert von dieser Frauenkommission her. Also man hat ja die Frauenkommission wirklich gegründet, um den Frauen Gleichstellung auch wirklich ermöglichen. Und von dem her ist das ganz klar, dass das auch dort aus dieser Kommission heraus sehr weniger, also nicht wirklich begrüßt wird. Das ist historisch gewachsen.
Das also, dass das Rentenalter der Frau 65 aufgelöst wird. Ihr seid dafür, dann seid ihr aber ein bisschen allein.
Ich bin manchmal allein, ja, das stimmt, ja. Ich bin mit dem Arbeitgeberverband, mit der Vertreterin von dieser Seite ziemlich allein. Das ist schon klar. Aber ich glaube, das braucht es auch. Es braucht in einer Frauenkommission eben auch beide Seiten. Sonst wäre sie ja dann wieder auch nicht in der Gleichstellung, oder?
Also, sagt noch einmal, müssen wir dann die Lohnungleichheit koppeln mit dieser ganzen Frage um Alters?
Es wäre natürlich schön, wenn das würde gehen. Aber wir wissen alle zusammen, dass das einen anderen Faktor hat im Hintergrund. Ich meine, wenn wir jetzt den Frau Nötiger zuhören, der nicht mal weiss, was der Kollege nebenzu verdient. Und ich denke, das ist in 99% der Betriebe so, dass man nicht weiss, was der Kollege oder die Kollegin verdient. Also, da ist auch unter den Frauen gewisse Mechanismen, die nicht stimmen. Denke ich, solange das nicht der Schweizer freier ist und darüber kann reden, über den Lohn, solange werden wir das nicht anbringen. Und solange werden die versteckten Lohngleichheiten auch leben können.
Frau Nötiger, ihr hört zu. So ist es.
Es ist genau so, ja. Weil es ist einfach schon so, es wird vielmals gesagt im Betrieb, also in den Betrieben, ich weiss jetzt von anderen Betrieben, was heisst, es wird nicht über einen Lohn geredet. Man hat einfach, du hast deinen Lohn und du hast deinen Lohn und der andere hat seinen Lohn. Es wird nicht darüber geredet. Und vor dem haben natürlich dann viel Angst, wenn sie mal in einer Diskussion drin sind und sagen, du, ich frage dich jetzt gerade, wie viel verdienst du? Und die sagt das vielleicht, oder er sagt das vielleicht. Oder es gehört irgendjemand. Wir wissen ja nie, wer zulässt. Die Wände haben ganz viele Ohren. Und dann heisst es nachher ja, hallo, wieso habt ihr darüber geredet? Ihr wisst doch genau, dass man nicht darüber reden sollte. Oder einfach, man macht es nicht, weil man einem anderen vielleicht nicht wehtun will. der hat vielleicht eben 300-400 Franken mehr. Und jetzt gehört das vielleicht eine Frau oder es gehört ein Mann. Es gibt sicher auch Frauen, die mehr verdienen als ein Mann. Das ist ganz klar. Und dann heisst es nachher, ja, hallo, wieso hat jetzt die das gesagt, oder?
Also dort liegt viel im Argen, wenn man der Frau Nötiger zulässt. Jetzt, ich schaue zur Marietta Tomaschet, dass ich viele Mail in dieser Stunde reinkomme. Ich bin gespannt.
Ja, das kann man allerdings sagen. Ganz viele Mails sind bei uns reinkommen. Die einen finden oder schreiben, das sei nicht mehr als recht, das sei Gleichstellung. Und die anderen sagen, das ist nicht gerecht. Schliesslich verdienen die Frauen auch nicht gleich viel. Die sollen es auch nicht noch länger müssen arbeiten, als was wir heute Abend schon ein paar Mal gehört haben. Ich kann sagen, es ist gerade jemand teilt dafür oder dagegen, bei all diesen Mails, die wir bekommen haben. Sie haben vorhin gesagt, die Jungen kommen nicht zu Wort. Da kommt jetzt eine zu Wort. Eine 16-jährige Hörerin hat uns geschrieben, Olivia Sauter. Sie meint, man sollte sich doch vielleicht überlegen, eine berufsspezifische Erhöhung zu machen für das AV-Alter, damit Menschen, die körperlich arbeiten müssen, dass die vielleicht früher können, pensioniert werden, also entlastet werden. Eine andere Hörerin schreibt, und ich lese das Mail auch stellvertretend für ein paar Meinungen, die in die Richtung gegangen sind. Sie schreibt nämlich, AV-Alter aufsetzen, Fragezeichen. Das ist ein Witz, solange es so ist, dass Leute ab 50, die Stelle suchen, nur schwer etwas finden, weil sie schlichtweg zu alt sind. Zum Schmunzeln hat mir ein Mail gebracht von einer Hörerin, die sagt, sie sei grundsätzlich einverstanden mit dem gleichen Rentenalter für Mann und Frau, solange die Frauen überall die gleichen Rechte haben wie die Männer. Aber vor allem erst dann, wenn die Frauen keine Rappen mehr müssen zahlen beim Coiffeur, wenn sie gehen durchschneiden, wie die Mama. Und einen anderen Ansatz sollte ich noch schnell lesen vom SRF1-Hörer Leo Saurer aus Zürich. Er meint, ob es nicht vielleicht auch eine Diskussion wert wäre, dass man statt das Rentenalter für Frauen aufzusetzen, das Rentenalter für die Männer absetzen, nämlich auf 64. So könnten die mehr junge Leute nachrücken. Die Arbeitslosigkeit würde vielleicht ein bisschen sinken und die zusätzlichen Beitragsgelder würden die vermutlich das Finanzloch füllen. Also statt AV-Alter für Frauen auf, sagt Leo Saurer, für Männer aber. Das widerspiegelt so etwa die Stimmung von unseren Hörern und Hörerinnen von diesen Mails, die wir heute Abend überkommen.
Merci vielmals, Marietta. Tomaschet, Schlussrunde. Wo stehen wir in 10 Jahren? In 10 Jahren, Frau Zambotti, werden wir dann mit 65 pensioniert, wir Frauen?
Ich gehe davon aus, ja.
Was sagt ihr, Herr Lengwiller, als Historiker? Jetzt müsst ihr mal in die Zukunft schauen.
Wir sind nicht Spezialisten für Prognosen. Wir haben schon Mühe, die Vergangenheit richtig zu interpretieren. Oder geben uns grosse Mühe, aber es ist kein einfaches Mittel. Man kann sicher sagen, die Reform per se, und über das haben wir jetzt gar nicht geredet, wir haben einen kleinen Teil rausgepickt.
Wir haben Frauen rausgegriffen.
Mhm. Es ist ein mutiger Versuch, genau viel Schachfigur auf dem komplizierten Schachbrett in Bewegung zu setzen. Und es ist eigentlich eher eine mutige Reform. Ich wage darum eher eine skeptische Prognose. Es wird sicher eine Verhandlungssituation geben. Das eine oder andere Anliegen wird geopfert werden. Man wird zu Kompromissen müssen kommen. Und am Schluss kommt vielleicht das raus, was häufig in der Geschichte rauskommt, nämlich Minimalreformen. Also die ganze Geschichte von der AHV-Revision ist ja eine Geschichte von kleinen Reformen gewesen, nie von Grundsatzreformen. Darum,
gell, ihr wollt euch einfach nicht auf den Test auslassen zu diesen Frauen mit dem 65?
Ich würde 60% Nein und 40% Ja. So.
So. Gut, das ist eure Prognose.
Statistische Prognose, ja.
Frau Nötiger, was sagt ihr? Also in 10 Jahren seid ihr so oder so pensioniert. Ihr auch. Aber was sagt ihr, die anderen Frauen, wird man mit 65 pensioniert in 10 Jahren?
Ja, es ist die Tendenz, geht ganz sicher darauf, dass die Frauen wieder bis 65, dass das wieder kommt, dass sie bis 65 müssen arbeiten.
Gut, das ist eure Prognose. Jetzt haben wir die Prognose gehört vom Historiker Herr Lengwiller, der sagt 60 zu 40. Und Frau Zambotti geht davon aus. Gut, wir hören es. Also die AHV wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Sie ist 65 dieses Jahr. Sie geht noch überhaupt nicht ins Pensionsalter. Sie ist heftigstens umstritten. Eine Initiative vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund wird im Frühling lanciert, heisst AHV Plus. Aber auch in der Rät wird uns die AHV in diesem Jahr beschäftigen, bei bürgerlichen Drängen auf eine Reform, und zwar schneller, als es der Bundesrat Alain Berset vorgesehen hat. Also, wir haben viel zu reden. Ich danke euch ganz herzlich, seid ihr daher ins Forum gekommen auf SRF 1. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Schlussendung mit der Christina Hubacher. Und das Forum gibt's ab morgen als Podcast zum Abladen unter srf1.ch. Oder Sie bestellen die heutige Sendung auch auf CD, auch möglich. Das können Sie am besten via Internet machen unter srfshop.ch, srfshop.ch.
Söhn allein, ich sitz da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll bester in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Den Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei, er ist immer live dabei, weil mit sein Color TV sich da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihm ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn er dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt es zu richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt da jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte füllt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer.
Es lebe der Sport, das ist der Reinhard.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.